Willkommen zum People in Culture Podcast.
Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gerne zur Arbeit gehen?
Aber keine Sorge, wir haben vor, das zu ändern.
Wir haben die Tools und Impulse, damit du dich wieder auf den Montag freuen kannst.
Ich bin Christina.
Und ich bin Svenja. Und ihr hört unseren Podcast zum Thema People in Culture. Hey Christina. In unseren letzten Podcast-Folgen haben wir viel über das Thema Führung gesprochen und heute wollen wir uns deshalb mal über das Thema agile Führung unterhalten und vor allem auch, welchen Einfluss diese Art von Führung auf das Unternehmen hat. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit der Definition, was agil oder agile, wie man es ja auch so schön sagt, eigentlich ist. Man hört es überall, man liest es überall, be agile, alle fordern mehr Agilität, agile leadership etc. Aber was ist das eigentlich?
Okay, let's start, hi Svenja. das stimmt. Agile Methoden haben vor allen Dingen in den letzten Jahren ja viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Unternehmen haben verstanden oder mussten verstehen, kann man eher sagen, dass sich die Anforderungen und Bedürfnisse im Bereich Kunden ständig ändern und mussten quasi reflektieren und agil werden. Also sie sollten bereit sein, sich anzupassen, flexibel auf einmal sein, und das muss man in so einer Welt natürlich auch wie in unserer, da sich ja wirklich alles ständig in Bewegung befindet. Und meiner Meinung nach kann man sagen, dass agile Vorgehensweisen die Antwort auf VUCA sind. Ich glaube, das hat man auch schon häufiger gelesen. Also Unbeständigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, das ist das, was uns beschäftigt. Und das ist das auch das, was wir heutzutage auf den Märkten vorfinden. Und darauf müssen Unternehmen schließlich reagieren. Und wenn man nichts verändern will, dann hat man verloren. Das hat man leider zu häufig auch bei einigen Unternehmen gesehen.
Das stimmt. Das sind dann die, an die wir uns heute nur noch dunkel erinnern können, wie Nokia zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Aber sie sind auch trotzdem im Kopf geblieben, aber irgendwie nicht mehr aktuell. Ne?
Ich glaube nur, weil sie damals die coolsten Handys hatten, als wir noch jung waren.
Wir konnten darauf Snake spielen.
Genau, Tetris.
Aber bisher hat man auf jeden Fall mit auf die Veränderungsbedarf immer mit dem klassischen Change Management reagiert. Also ganz klassisch, wie wir den Change kennen. Unfreeze, Change, Refreeze. Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Das funktioniert natürlich nicht mehr und reicht auch nicht mehr aus. Das würde einfach zu viel Starrheit, Unbeweglichkeit und auch die fehlende Anpassungsfähigkeit bedeuten. Und wir müssen einfach anders vorgehen. Weil Änderungen mit dieser Vorgehensweise anzugehen, das dauert einfach zu lange in der heutigen Welt. Und stattdessen benötigen wir eine permanente und kontinuierliche Veränderung in der Organisation. Und genau das ist das ja eigentlich, was Agilität auch bedeutet.
Ja, genau, eine gewisse Schnelligkeit. Flexibilität, das ist eigentlich für mich immer so das Hauptwort. Aber ich muss dir sagen, ich verbinde Agilität irgendwie immer mit IT.
Ja, ist auch nachvollziehbar, weil da ist es ja eigentlich auch entstanden. Ne? Man kennt es. Oder man kann eigentlich sagen, da ist es mit entstanden. Der Ursprung war ja vor allem im Bereich der Projektmanagement. Dort sind die VUCA-Punkte schon länger aufgefallen und da sind die IT-Unternehmen natürlich führend, wenn es darum geht, neue Möglichkeiten und Wege auszuprobieren. Aber es hat sich auf jeden Fall schon längst ausgeweitet auf viele weitere Branchen.
Ja, ich glaube, die sind uns da einfach immer einen Schritt voraus. Das ist ganz cool.
Ja, und genau, weil sie es auch sein müssen anhand der Projekte. Man kann sagen, dass Unternehmen, die agile Methoden implementiert haben, eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden fokussieren und sehen und dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Kunden und Unternehmen als Partnerschaft zusammenarbeiten und man nicht davon ausgeht, alles zu wissen, was der Kunde möchte, sondern durch regelmäßige Kommunikation und enge Zusammenarbeit können Missverständnisse vermieden werden und natürlich die Effizienz enorm gesteigert werden.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch genau das, was im Rahmen von Projektmanagement und im IT-Bereich einfach eine Riesenrolle spielt, dass die genau gucken, was brauchen unsere Kunden, was wollen unsere Kunden oder was wollen die vielleicht auch, was sie noch gar nicht wissen. Ne?
Genau, diese Anpassungsfähigkeit. Ja. Also das ist auch ein wichtiger Punkt bei Agilität, ist ja das Experimentieren, das Ausprobieren. Das bedeutet ständig neue Ansätze, Tools, Methoden und Technologien auch wirklich auszuprobieren, um die effektivsten Wege zu finden, um den Kunden Ergebnisse zu liefern. Und durch das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung werden die Mitarbeiter immer auf den neuesten Stand der Best Practices sein. Also einen höheren ROI für Kunden liefern, und auf dem Markt wollen natürlich auch alle wettbewerbsfähig bleiben.
Ja, ihr merkt schon, heute schlagen wir hier richtig mit solchen Keywords wie ROI um uns. Aber du hast absolut recht und ich sag mal, das muss natürlich auch das Ziel von jedem Unternehmen sein, wettbewerbsfähig zu sein. Du hast ja eben schon viele Methoden auch angesprochen. Mir kommt da tatsächlich gleich das Thema Scrum irgendwie in den Sinn. Scrum Master liest und hört man ja überall irgendwie in Lebensläufen, begegnet es einem oft. Manche haben es auch schon in den E-Mail-Signaturen, also das ist irgendwie auch sowas, was immer mehr auftaucht.
Oh ja, begegnet mir tatsächlich auch immer häufiger und wird natürlich auch sehr viel im Projektkontext verwendet. Und dann ist es wahrscheinlich auch gut, dass man das sogar in seiner Signatur irgendwie aufnimmt, damit man gleich darauf hinweist.
Ja, wiedererkennungswert.
Genau, wie Projekte strukturiert sind. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Methoden. OKRs, Kanban und weitere Tools aus dem Lean-Management, die sehr hilfreich sind, die man sich natürlich auch in die Signatur reinschreiben kann, wenn man sie beherrscht. Und es gibt unter diesen ganzen Methoden eine sehr, sehr enge Verknüpfung. Und ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man nur über die Anwendung der Methoden spricht, dass ein Unternehmen agil ist, wenn es diese Methoden anwendet, sondern viel mehr, und das ist ja auch das, was uns betrifft, People and Culture muss diese agile Denkweise dahinter stehen und wirklich im Alltag auch in den Köpfen verankert werden.
Finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, das ist was, was man noch häufig sieht, ne? Dass Firmen sich irgendwie damit schmücken, dass sie das ein oder andere Tool oder die Methode anwenden. Aber die Frage ist tatsächlich, wie bekommt man es denn überhaupt verankert? Weil für mich bedeutet das immer, dass es nicht irgendwie was ist, was man schnell lernt, sondern ja, lass uns da vielleicht einfach nochmal tiefer eintauchen. Anker steht ja sozusagen bildlich auch immer dafür, dass sich eine Idee, ein Thema oder was auch immer es ist, richtig festkrallt sozusagen. Und in diesem Fall, wenn du ja auch von Köpfen sprichst, krallt sich wahrscheinlich im Gehirn der Mitarbeiter und Führungskräfte fest.
Ja, genau. Und da setzt ja eigentlich dann auch das agile Leadership an, wenn man sagt, das ist dann unser Führungsansatz, der sich auf die Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und die kontinuierliche Verbesserung konzentriert. Dann ist das eine Denkweise, die ich eigentlich im Unternehmen etabliert habe, die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit sozusagen in den Vordergrund rückt. Und besonders wichtig ist es, dass Führungskräfte sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Und das alleine ist ja auch schon was, was man in den Köpfen verankern muss, meiner Meinung nach.
Ja, wir haben es schon immer so gemacht, hilft da nicht weiter.
Ja, genau. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man das tatsächlich häufiger hört.
Ja.
Genauso wird es im Rahmen des agilen Leadership halt nicht gedacht. Vielmehr ist es Aufgabe der Führungskraft, Dinge zu hinterfragen und die Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen und diese Denkweise natürlich auch weiterzugeben und zu sagen, hey, auch du hinterfragst Dinge, wie wir es bisher gemacht haben. Und die Führungskräfte lassen diese Punkte in ihrer Führung damit einfließen, beziehungsweise der ganze Führungsansatz beruht eigentlich darauf, dass man Dinge hinterfragt, dass man experimentiert und dass man anpassungsfähig ist. Und durch andere Vorgehensweisen als in der traditionellen Führung, nenne ich sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber quasi das, was nicht anpassungsfähig ist, werden in diesem agilen Leadership diese Aspekte viel mehr gefördert und auch wirklich in den Alltag integriert. Das heißt, die Führungskräfte konzentrieren sich mehr auf strategische Themen, sehen ihre Mitarbeiter als wertvoll an und lassen sie auch wachsen.
Ja, es ist tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise, als es uns häufig begegnet. Du hast es eben traditionelle Führung genannt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was da für dich der Unterschied ist, auch wenn du es jetzt schon ein bisschen angerissen hast.
Ja, also wie gesagt, nicht traditionell jetzt als das Wort dafür nehmen, aber für mich ist dieses traditionelle Führung eher klassisch, vielleicht ist es das.
Ja.
Klassisch hierarchischer Top-Down-Ansatz, also konzentriert sich noch so ein Stück weit darauf, Befehl und Kontrolle. Ich weiß, wie das alles hier läuft als Führungskraft. Führungskräfte wissen, was zu tun ist, bestimmen, was das Team macht und was für die Organisation auch am besten ist. Das ist so der typische Fall von der Chef sagt, was und wie es zu tun ist und der Chef ist allwissend. Und dabei sind die Mitarbeiter ja oft nur ausführend, die gar nicht selbstständig denken. Und ja, leider ist es auch in vielen Unternehmen natürlich noch oft der Fall, dass man sich auch als Mitarbeiter darauf verlässt, die Führungskraft ist allwissend. Und er wird mir schon sagen, wie und was ich zu tun habe. Und der Ansatz ist natürlich sehr aufgabenorientiert anstatt ergebnisorientiert, so kann man es vielleicht sagen. Und es gibt weiterhin natürlich auch Konkurrenzdenken anstatt das Teamwork. Man kann sagen, dass es sich meiner Meinung nach da auch mehr um eine Ich-Kultur handelt. Einerseits von der Führungskraft ausgehend, aber auch von dem Mitarbeiter dann. Der ist auch mehr auf sich bezogen oder dieses klassische Silo-Denken. Jede Abteilung weiß schon, was das Beste ist und wie sie vorgehen wird. Man ist nicht zusammen schlau.
Ja, bin ich tatsächlich voll dabei, weil ich glaube, diese Art von Führung unterstützt auch so ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen Faulheit, aber vielleicht die Trägheit der Mitarbeiter oder auch, dass die eher dazu neigen, sich dann auszuruhen und zu sagen, ja, aber das hat ja der Chef irgendwie so entschieden und dann mache ich es auch einfach. Also Stichwort Verantwortungsweitergabe oder Übergabe ist da, glaube ich, auch relativ weit weg von dem, wie es eigentlich in der agilen Führung sozusagen stattfindet. Und ich stimme dir voll zu. Also ich glaube auch, dass es noch super weit verbreitet ist. Wir sehen das ja relativ oft auch in unserem Alltag und ich muss sagen, ich kenne auch kein Unternehmen, was wirklich anders arbeitet. Zumindest nicht die, wo ich jetzt so die Einblicke bekomme. Und wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis da umhöre, dann kann ehrlich gesagt auch keiner was mit dem Agile oder agilen Arbeitsstil anfangen. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe auch niemanden im IT- oder Projektkontext. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber wenn man mal weiter fragt, wie dort am Ende letztendlich gearbeitet wird, dann läuft das immer auf die, wie du es jetzt genannt hast, klassische Arbeitsweise hinaus. Und ich muss sagen, das trifft in meinem Umkreis sowohl kleinere Unternehmen als auch die größeren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, im öffentlichen Dienst oder öffentlichen Bereich brauchen wir über Agilität noch gar nicht wirklich sprechen. Ich glaube, da ist es noch super weit weg. Mhm. Gerade wenn ich an die Ämter oder so denke, was Serviceorientierung angeht. Ich glaube, da kann auf jeden Fall noch einiges passieren, um den Kunden mehr in den Fokus zu nehmen. Aber okay, ich meine, so ein Switch ist auch nicht super einfach gemacht. Du hast schon gesagt, ne, früher immer so im klassischen Change Management. Man kann das einfach nicht über Nacht umschalten, was man jahrelang so gemacht hat. Und am nächsten Tag sind plötzlich alle agil oder arbeiten nach anderen Prinzipien. Das braucht ja einfach auch Zeit.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei man vermutlich auch unterscheiden muss, welche Unternehmen schon so handeln, einfach von Natur aus, weil das die Führungskräfte irgendwie in ihrem Mindset verankert haben. Und was meiner Meinung nach wichtig ist, wenn ihr so handeln wollt, dass ihr die Organisation quasi darauf vorbereitet, aber auch mit Schulungsprogrammen euch auf die agilen Führungsqualitäten bezieht, weil ja, da fängt es tatsächlich an, ne? Das hatte ich am Anfang gesagt, dieses Agile Leadership ist, glaube ich, das, womit man die ersten Änderungen dann auch spürbar herbeiführen kann. Und dazu gehören natürlich die Themen wie Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung. Und es beinhaltet im Endeffekt auch die Schaffung einer gemeinsamen Lernkultur des Experimentierens, in der Fehler als Chance gesehen werden und in dem man auch angeregt wird zum Lernen und zum Verbessern.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ergänzend dazu ist es ein super wichtiger Faktor, Teams und auch Einzelne in die Lage zu versetzen, mehr Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Also das bedeutet wirklich, jedem auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, wie du es gerade gesagt hast, Dinge auszuprobieren, mal zu experimentieren und auch Fehler zu machen. Und ja, ich sag mal, dadurch entsteht ja auch so eine Schaffung einer Vertrauenskultur und entsprechender Transparenz, wo Mitarbeiter dann auch anfangen, sich wohlzufühlen, mal eigene Ideen einzubringen oder eigenes Feedback mit reinzubringen. Und es sind viele kleine Schritte, würde ich sagen, die gegangen werden müssen, um dann am Ende ja sozusagen diese agile Kultur oder ja Agile Leadership als Führungsstil auch wirklich so einzuführen. Und deswegen muss man einfach entsprechend Zeit einplanen und ja sich das Ganze auch entwickeln lassen und das nicht irgendwie sich selber vornehmen, okay, innerhalb von den nächsten 6 Monaten switchen wir hier bei uns alles.
Ja, genau. Und ich glaube, der erste Schritt sollte schon sein, einfach auch potenzielle zukünftige Führungskräfte zu identifizieren. Wer kann dieses Mindset aufbauen? Sich die dann genauer anzuschauen, weil die bilden dann im Endeffekt die Basis für die Veränderung. Denn Führungskräfte haben einfach die Möglichkeit, die Arbeitsweisen, Herangehensweisen und die Mitarbeiter zu beeinflussen in der gesamten Unternehmung und in der Unternehmenskultur. Und deshalb sollte da angesetzt werden und dann muss es weitergehen.
Ich glaube, mit Mindset hast du gerade irgendwie ein super gutes Stichwort auch gegeben. Ich glaube tatsächlich, das ist was, wo man wirklich ansetzen muss im Vergleich zu dem klassischen Führungsstil. Es ist ja ein Switch, der im Kopf wirklich stattfinden muss. Und ich finde deinen Punkt auf jeden Fall super, dass du sagst, eine Möglichkeit besteht darin, die Führungskräfte entsprechend zu entwickeln oder auch die Potenzialträger. Und ich glaube, solche Führungskräfteentwicklungsprogramme, die sich wirklich auf den Aufbau solcher Fähigkeiten und Kompetenzen konzentrieren, die dann eben für die Führungsrolle erforderlich sind, das ist ein super erster Schritt in diese Richtung. Und dazu gehören einfach Themen wie Kommunikation, Entscheidungsfindung oder auch emotionale Intelligenz, spielt ja hier auch eine ganz große Rolle. Und es geht wirklich darum, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, Projekte, Teams, Initiativen zu leiten, mit Feedback zu arbeiten und ihnen dann auch zu helfen, sich zu verbessern. Du hattest es schon angesprochen, Fehlerkultur, miteinander lernen, das ist ja alles was sich auch in diesem Kontext einfach verbirgt. Und auch hier würde ich nochmal als Tipp geben, scheut euch auch nicht, erfahrene Führungskräfte in solche Trainings zu schicken. Also Führungskräfteentwicklungsprogramme sind nicht immer nur für Neueinsteiger in dem Bereich Führung, sondern da können auch gerne mal die alten Hasen sozusagen teilnehmen, weil es einfach was ganz anderes zu lernen gibt, als das, was sie vorher gemacht haben. Und wenn ihr an der Führungsweise eben arbeiten wollt, dann muss es eben auch für alle Führungskräfte auf die gleiche Art und Weise geschehen und nicht spezifisch nur auf eine Gruppe der Nachwuchsführungskräfte oder so.
Das stimmt. Und das Entlernen ist ja bewiesen, dass das sogar noch schwieriger ist als das Neuerlernen. Also von daher gerne auch die erfahrenen Führungskräfte, die oft auch viele schon wissen und viele schon gesehen haben, auch mit einbinden.
Auf jeden Fall. Ansonsten ist es, glaube ich, auch nicht nachhaltig verankert, wenn man dann noch in unterschiedlichen Führungsstilen arbeitet, ne?
Ja.
Ich glaube, ein weiterer wichtiger Faktor ist tatsächlich, haben wir eben auch schon kurz angerissen, die Kultur auch nochmal generell unter die Lupe zu nehmen. Also da mehr in Richtung einer Kultur des Mentorings und Coachings zu gehen, in der die eben bereits angesprochenen erfahrenen Führungskräfte auch ihr Wissen teilen können und die Expertise sozusagen auch mit reinbringen können. Und insbesondere auch mit den Teilen, die gerade erst anfangen. Klar, das sind dann häufig auch irgendwie fachliche Themen oder so, aber trotzdem kann man dadurch natürlich, ja, ich sag mal auch die jüngeren Führungskräfte, die nachrücken, entwickeln. Und wichtiger Punkt und ein Riesenvorteil aus meiner Sicht, dass man einfach ein gemeinsames, kontinuierliches Lernen damit schafft. Man lässt niemanden außen vor, man nutzt von jedem die Stärken und bringt so auch tatsächlich mal neue Perspektiven auch für die erfahrenen Führungskräfte mit rein, indem man sie eben mit jüngeren oder Nachwuchsführungskräften kombiniert. Und ich glaube, das ist auch ein riesenzentraler Punkt beim agilen Leadership, zu gucken, wer kann von wem was lernen und wie können wir die Leute auch zusammenbringen.
Ja, sehr cool. Ja. Auf jeden Fall.
Ich würde tatsächlich noch empfehlen, solche Führungskräfteprogramme im Unternehmen selbst aufzubauen. Damit wage ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster. Ich finde es absolut okay, auch irgendwie mal so ein externes Schulungsprogramm oder so zu nutzen. Ich habe da zum Beispiel vor kurzem gesehen, dass die IHK so ein 10-tägiges Online-Programm anbietet, wo man zum Agile Leader ausgebildet wird. Und ich fand tatsächlich, dass da super coole Grundlagen auch dabei sind. Aber ich glaube, die Frage, die man sich halt immer stellen muss, ist, passen die wirklich auch so zu unserem Unternehmen? Weil oft haben ja Unternehmen einfach eigene Besonderheiten. Wir haben es eben angesprochen, die haben schon eine eigene Kultur. Und dann finde ich es immer ein bisschen fragwürdig, ob solche pauschalen Schulungen wirklich hilfreich sind. Zumindest für alle. Ich glaube, es macht immer Sinn, so 2 bis 3 einzelne Führungskräfte und HRs mal hinzuschicken und zu gucken, was sind die coolsten Methoden oder Tools, die zu uns passen. Und dann daraus aber wirklich auch die eigenen passgenauen Programme zu bauen. Und ich sag mal, am wichtigsten ist ja immer, was wir festgestellt haben, der Transfer in den Alltag. Also Schulungen super, aber so ein pauschales externes Programm schafft es halt nicht, die Sachen auch zur Anwendung im Unternehmen zu bringen. Ne?
Ja, nicht, dass es falsch verstanden wird. Wir sagen nicht, dass ihr da ein komplettes Schulungsprogramm konzeptionieren und ausrollen sollt, sondern sucht euch Partner, die das Inhouse für euch machen, denen ihr quasi eure Kompetenzen der Führung aufzeigt, wie wollt ihr führen, und dann könnt ihr gemeinsam ein cooles Konzept entwickeln, was bei euch in-house dann für euch quasi individuell erarbeitet wurde und verschult wird. Und das ist halt einfach das, was dann noch ein bisschen mehr greift. Und meistens hat man ja auch viele Führungskräfte, gerade wenn man auch den Tipp beherzigt, dass man auch die alten Hasen mit einbindet, die dann an solchen Schulungen teilnehmen können.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also ihr müsst natürlich nicht euch das komplette Know-how selbst aneignen, sondern sucht euch da starke Partner und guckt, dass ihr es für euch dann einfach passend macht mit diesen Partnern.
Ja, ja.
Sehr guter Hinweis.
Ja, was wir uns dann natürlich immer fragen, ist denn jeder für so ein Schulungs- und Entwicklungsprogramm geeignet? Ne? Wir haben jetzt eben über diese alten Hasen gesprochen, die vielleicht noch entlernen müssen. Ich meine, wir alle kennen ja Führungskräfte, bei denen man sich fragt, Mensch, wie sind die an die Position gekommen?
Ja, das ist, glaube ich, was uns allen und auch überall begegnet. Egal, wo wir bisher gearbeitet haben, das war tatsächlich ganz oft der Fall, dass die Führungskräfte einfach ernannt wurden, weil sie fachlich super gut in den Themen waren. Und diesen Ansatz können wir, glaube ich, nicht empfehlen. Ich gucke dich jetzt mal an, aber ich sehe, du stimmst mir zu.
Ja, also ich stand auch schon öfters mal davor, deswegen habe ich auch die Frage so gerade provokativ gestellt, ja, dass man sich gefragt hat, nimmt man jetzt die Führungskraft, die da irgendwie über die Fachperspektive in die Führung gekommen ist, mit in so eine Schulungsreihe? Wie macht man das? Weil kommt da überhaupt was bei an, ne?
Ja, klar. Und ich glaube, was wir gelernt haben, ist tatsächlich, die Persönlichkeit der Leute ist am Ende entscheidend. Wir haben vorhin schon über das Thema Mindset gesprochen. Also es muss einfach eine grundsätzliche Offenheit bei den Leuten da sein, eine Veränderungsbereitschaft. Und ja, man sagt es immer so pauschal, aber es ist tatsächlich so, das ist zumindest unsere Erfahrung, ohne die Offenheit dafür, sich zu verändern oder Veränderungen zu öffnen, wird es einfach super schwierig und auch super zäh. Sowohl für das Unternehmen als auch für alle Betroffenen. Von daher, ja, die Führungskräfte müssen einfach bereit sein, ihre Komfortzone auch zu verlassen.
Ja, und es scheint ja doch auch so zu sein, dass sich die Unternehmen und Mitarbeiter schwer tun, für ihre Führungskräfte und eine dazu passende Kultur auch zu entwickeln, ne? Also wie funktioniert das? Also eine der größten Herausforderungen aus meiner Sicht ist der Widerstand gegen Veränderungen, den wir immer wieder haben, ja, der auch irgendwie in der menschlichen Natur liegt, muss man auch sagen.
Klar, Komfortzone ist immer top.
Und viele Organisationen sind halt einfach noch unter diesem traditionellen Führungsansatz, um das jetzt einfach weiter zu gebrauchen. Den sind sie einfach gewöhnt und zögern, dann sich auch einer agileren Denkweise anzunehmen. Stichwort, das machen wir schon immer so, ne? Was ist wirklich, ja, der Mehrwert, den ich dann habe, wenn ich mich dann irgendwie jetzt sage, ich entwickle eine neue Wahrnehmung in der Unternehmung und es ist einfach wichtig, die Vorteile von der Agilität zu kommunizieren und jeden in den Veränderungsprozess auch einzubeziehen. Ne? Warum machen wir das? Ganz klassisch erstmal das auch zu klären, aber dann auch, was bringt es uns? Ne? Was kommt dabei rum? Und im Speziellen fängt es bei der Führungskraft ja an, diese Veränderungsbereitschaft zu leben und die neuen erlernten Methoden in den Alltag zu integrieren. Also von daher Quatsch, dass wir jemanden auslassen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen reicht so ein Schulungsprogramm noch nicht mal unbedingt aus. Da muss noch viel mehr Arbeit von der darüber ansässigen Führungskraft erfolgen, um das zum neuen Normal auch werden zu lassen für die Führungskraft und auch natürlich dann auch für die Leute um denjenigen herum.
Ja, und ich kann mir sogar vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, für die diese Art von Arbeitsweise auch nicht die richtige ist und wo es am Ende nicht passt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass dann entweder bei der Führungskraft oder auch beim Mitarbeiter selber der Gedanke aufkommt, hey, das ist irgendwie nicht die Art und Weise, die Kultur, in der ich überhaupt arbeiten kann oder auch will.
Ja, und dann nebenbei als HR jetzt ein Tipp quasi, man muss irgendwann abwägen, wie viele Bemühungen hat man angestrengt, was hat man versucht und wann zieht man den Schalter und sagt, es geht so nicht, das ist für unsere Kultur nicht förderlich. Ne? Auch wenn es kein, ja, schöner Schritt ist, aber irgendwann ist es dann doch der bessere Schritt für die Kultur.
Ja, wobei ich da sagen muss, häufig hatten wir den Fall, dass die Mitarbeiter es auch von selber gemerkt haben. Also, dass die gesagt haben, hey,
ich passe hier nicht mehr rein.
Genau,
ja, das stimmt.
Ich passe hier nicht mehr rein und wir passen nicht zusammen und wir trennen uns dann. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, eine weitere Herausforderung besteht, glaube ich, auch darin, ja, einfach das Bedürfnis nach Struktur und Kontrolle mit dem Bedürfnis nach Flexibilität und Anpassung in Einklang zu bringen. Also genau das, wo wir gerade ja auch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch klare Richtlinien und Prozesse zu haben, aber dabei trotzdem offen zu bleiben für Feedback und auch bereit zu sein, Änderungen ja bei Bedarf einzubauen oder vorzunehmen. Und das muss ja irgendwie alles in Einklang gebracht werden. Also ich würde sagen, so ganz ohne Routinen und ganz ohne Prozesse geht's nicht. Aber auch solche Änderungen mit reinzunehmen, ist natürlich irgendwie nicht so einfach. Von daher gibt es da aber auch Tools und Methoden, die wir empfehlen können, die ihr benutzen könnt. Zum Beispiel das Vorgehen im PDCA-Zyklus oder auch im Deming-Cycle. Viele von euch werden das schon gehört haben. PDCA steht ja für Plan, Do, Check, Act. Und dieses Vorgehen, kann man sagen, minimiert eigentlich auch Risiken in Projekten, indem man wirklich ständig wieder überprüft, ob Veränderungen notwendig sind, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen. Und wenn man das wirklich im regelmäßigen Zyklus macht, gibt es auch keine Risiken, die einen großartig irgendwie überraschen können. Ne?
Ja, und ich finde es auch gut, also dass du das nochmal betonst, agil soll ja nicht heißen, dass wir irgendwie lost sind,
genau,
sondern dass wir einfach anpassungsfähig sind. Und PDCA ist natürlich da super. Man hat einen routinierten Ablauf. Was macht man immer wieder in welchen Projektphasen? Plan, Do, Check, Act. Aber gleichzeitig ist man auch flexibel genug. Die Anpassungsfähigkeit besagt ja das Prinzip schon, dass man sich auch ändern kann und dass man seine Pläne dann quasi verändert.
Genau. Du hast eben gesagt, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität kann man ja speziell fördern, indem man zum Beispiel auch die funktions- oder abteilungsübergreifende Zusammenarbeit von Führungskräften priorisiert. Also dass man Führungskräfte aus verschiedenen Teams oder auch die Führungskräfte ihre eigenen Teammitglieder mal in verschiedene Abteilungen irgendwie reinsteckt und an Projekten zusammenarbeiten lässt, damit sie einfach voneinander lernen und auch, ja, ich sag mal, vielseitige Fähigkeiten entwickeln können, die sie gar nicht entwickeln können, wenn sie immer nur im eigenen Grüppchen unterwegs sind.
Ja, also das reduziert dann auch das Silo-Denken und ich glaube, es macht auch super viel Spaß, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube auch, man kriegt mal ganz andere Einblicke, als man die sonst hat.
Ja.
Genau, und was man natürlich zusätzlich noch schafft, ein echter Benefit, ist, dass man einfach einen unternehmensweiten Wissensaustausch kreiert, was natürlich auch die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern nochmal verringert. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir alle kennen. Manche Abteilungen sind einfach klein. Da hat man dann nicht so super viele Know-how-Träger und je mehr man Leute miteinander vernetzt und verknüpft, desto mehr kann natürlich auch Wissen ausgetauscht werden und dann tut es vielleicht auch mal weniger weh, wenn einer das Unternehmen verlässt, weil einfach vorher auch schon Wissen geteilt und getauscht wurde. Ne?
Ja, und man sieht es ja immer wieder, also Sharing Expertise, also quasi was es dann einfach für Dinge schon in anderen Teams gibt, was gut läuft, mit welchen Methoden die arbeiten, das ist eigentlich super wertvoll, dass die Teams sich untereinander austauschen. Und dass es nicht unbedingt einen Vermittler gibt, der dann das Wissen immer streut, sondern dass das einfach auf eine natürliche Art und Weise auch geschieht.
Ja, da vielleicht noch ein Stichwort für die HRs. Wenn man es ein bisschen weiter und um die Ecke denkt, dann kann man eigentlich fast schon sagen, dass wir hier vom sogenannten Succession Planning reden. Das heißt einfach, Nachrücker im Unternehmen zu haben, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, dadurch, dass das Wissen einfach schon geteilt wurde und man einfach auch andere Know-how-Träger schon kreiert hat sozusagen oder ausgebildet hat, hat man natürlich auch eine permanente Flexibilität im Unternehmen, was damit auch wieder Richtung agiles Mindset, agiles Leadership und agile Kultur ja auch führt. Ne?
Ja, also das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ne? Wenn ich die Führungskompetenzen besitze, wenn ich Methoden an die Hand gegeben bekommen habe, warum soll ich dann nicht einen anderen artfremden Bereich auch leiten können und dann quasi Succession Planning einen Haken dran gemacht haben, dass ich vielleicht auch weiß, da ist ein Austausch möglich. Der war im Führungskräfteentwicklungsprogramm, der hat an Austauschprogrammen mit anderen Abteilungen teilgenommen. Also cooler Tipp von dir.
Ja, vielen Dank für dein Feedback. Genau, ich glaube, daraus entsteht auch nochmal so eine Wachstumsmentalität, ne? Also Stichwort Growth Mindset. Übrigens war ich gestern auf einer Veranstaltung, wo sehr oft das Wort Growth und Fixed Mindset angesprochen wurde. Aber ich sag mal, Growth Mindset ist ja wirklich das in den oder der Bereich, in dem Führungskräfte wirklich arbeiten sollten und wo sie auch wirklich davon überzeugt sind, dass sie eben durch smarte Arbeit, das Lösen von Herausforderungen und Feedback sich auch selber kontinuierlich verbessern können. Und das ist ja was wirklich, in den Köpfen verankert sein sollte. Und wo es auch wirklich darum geht, in den Fokus zu stellen, durch Feedback voneinander, miteinander zu lernen und damit auch gleichzeitig ein Vorbild für ihre Teams zu sein, indem sie eben genau diese Art von Kommunikation auch fördern und mit ihren Mitarbeitern leben und dadurch aber auch ein gewisses Vertrauen in ihren Teams schaffen können. Ne?
Ja, und diese Denkweise schafft natürlich dann auch eine Kultur, in der sich Teams dann wiederum sicher fühlen.
Genau, und auch viel bereiter sind, mal Risiken einzugehen oder auch Grenzen zu überschreiten, weil sie einfach wissen, dass Misserfolge ja auch eher Chancen für Wachstum sind und nicht unbedingt als Rückschläge gesehen werden. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Grundlage auch für Agilität im Unternehmen, dass eine Umgebung geschaffen wird. Ich glaube, du hast die mal so schön Safe Place genannt, in der Mitarbeiter sich wirklich trauen, Fehler zu machen, ohne Angst zu haben, dafür bestraft zu werden. Und liebe Führungskräfte, das ist auch eure Arbeit.
Ja, klingt alles erstmal easy, aber mal ehrlich, in der Realität, wir wissen, wie es ist, dann sehen wir doch, dass die Führungskräfte sich mit diesen Vorgehensweisen auch oft schwer tun. Sie finden häufig auch gar keine Zeit, sich auf diese reine Führungsarbeit zu konzentrieren. Wenn ihr da mal irgendwie eure Peers fragt, wie viel prozentuale Zeit ihr tatsächlich mit Führung verbringt und wie viel es dann doch noch in der Operativen ist, ist das manchmal wirklich sehr erschreckend. Weil häufig sind dann doch die Führungskräfte überlastet, überrollt von den operativen Alltagsthemen und gerade im HR hört man von den Führungskräften häufig, dass sie mehr Mitarbeiter brauchen, um ihre Arbeit zu bewältigen. Also sie wollen dann Themen delegieren, um sich selbst von der Arbeit irgendwie freizuschaufeln, um den Fokus auch mehr auf die Führung legen zu können. Und meistens sind ehrlich gesagt zu wenig Mitarbeiter nicht das Problem, klar. Also wenn ihr eine gute Personalstruktur habt und ihr das im Griff habt, kann das das Problem sein, aber meistens ist das tatsächlich nicht. Und wenn wir dann wirklich mal in die Ursachenforschung reingehen, womit sind denn die Führungskräfte tatsächlich beschäftigt? Und in der Regel sind es mit Fragen der Mitarbeiter.
Ja.
Also der Mitarbeiter kommt auf mich zu, was hat er dann für Fragen? Fragen zu Alltagsthemen, meistens sind es Fragen zu Punkten, die in Prozessen nicht klar sind und wenn alles klar geregelt ist. Also jeder weiß, was seine Aufgabe ist, was zu tun ist, dann sollte es eigentlich nur in Ausnahmefällen zu Fragen kommen. Also wenn ihr zu viel von euren Mitarbeitern gefragt werdet und das sind wirklich Alltagsthemen, sollen das eigentlich Alarmglocken sein für euch, zu überdenken, was muss an Struktur und Prozess geändert werden? Also wenn ihr die quasi ständig bei euch als Vorgesetzte stehen, ist das eigentlich ein Zeichen, dass der Prozess nicht passt und dass da angesetzt werden sollte.
Das finde ich eine richtig krasse Analyse von dir. Ich weiß gar nicht, ob sich dessen viele so bewusst sind, aber ehrlich gesagt glaube ich, das trifft genau den Kern der Sache, weil meistens, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, welche Fragen landen bei mir, ja, es sind die Fragen, wo es um Ausnahmen geht im Prozess oder wo irgendwas nicht eingehalten wurde, wo was nicht klar ist. Klar, das sind auch mal Einzelfälle oder so, die sonst nie vorkommen, aber finde ich echt richtig gut. Und ich glaube, so ein Problem, ja, liegt häufig darin, dass viele Unternehmen vielleicht sogar Prozesse noch nicht verschriftlicht haben, also Mitarbeiter vielleicht auch nicht wissen, wo können sie nachgucken. Oder manchmal fehlen die auch komplett. Also vielleicht gibt es für manche Sachen auch gar keine Prozesse. Und dann wundert man sich ja irgendwie, dass Mitarbeiter ständig zu einem kommen und Fragen haben. Aber ich glaube, das kann man ganz gut abstellen. Ich kann mich daran erinnern, dass du mal so ein Prozessmapping gemacht hast.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist dann auch das Schlagwort quasi, dieses Business Process Modeling. Also die Prozesse auch wirklich visuell in Ablaufschritten und Entscheidungen und Weiterleitungen darzustellen. Das ist nämlich, also meiner Meinung nach, das, warum es häufig zu Fragen kommt, gerade im Standardprozess auch. Wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt mit der oder der Abweichung? Das kann man natürlich alles mit Hilfe einer Software auch machen. Aber man kann auch ganz klassisch auch Post-its nehmen, die Metaplanwand oder einfach mit Stift und Papier aktiv werden.
Ja, ich kann mich noch an euer Ergebnis erinnern, weil ich es damals gesehen habe und es war irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Meter lang.
Genau, und es war tatsächlich auch so ein Mix daraus. Wir hatten so ein paar vorgefertigte Standard-Post-its, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir einfach wussten, das sind so unsere Leitlinien, haben dann aber auch ganz viel einfach auch Freestyle gemalt und das dann am Ende in eine Struktur gebracht.
Ja, cool. Also es muss nicht immer viel kosten, man kann es auch selbst direkt vor Ort machen.
Genau, und mit dem Verschriftlichen und Visualisieren wird dann meistens auch klar, wo es eigentlich sozusagen knirscht.
Ja.
Und besonders wichtig ist es dann auch, diese Prozesse bei der Erstellung oder bei der Überarbeitung auf die Menschen im Unternehmen abzustimmen, damit sie in der Organisation auch wirklich der strategischen Ausrichtung dienen können. Der Vorteil, der dann daraus entsteht, ist, dass die Mitarbeiter nur noch zur Führungskraft kommen, wenn sie Entscheidungen brauchen, wo sie aber auch genau wissen, jetzt ist der Gang zur Führungskraft geplant.
Ja, und somit kann man aber auch viel besser steuern, wie oft Mitarbeiter quasi zu einem kommen oder auch mit welchen Fragen. Dann sind es wirklich die brenzlichen Fragen.
Ja.
Das finde ich richtig cool. Du hast eben gesagt, ihr habt es an der Metaplanwand gemacht. Kannst du vielleicht da generell nochmal Tipps geben oder hast du noch Tipps, die unsere Zuhörer da mitnehmen können?
Genau, also wir haben quasi eine große Fläche uns erstmal genommen, weil wir wussten auch nicht, wie wird das Ergebnis sein. Die haben wir erstmal beklebt und haben dann mit Post-its die einzelnen Prozessschritte aufgeschrieben und angeklebt. Und der Vorteil ist natürlich an diesen Post-its, das muss ich euch nicht sagen, aber man kann super schnell umkleben. Man kann umändern und wenn man denkt, es passt woanders hin, dann hat man halt auch einfach schnell das Post-it umgehangen. Es bietet dann quasi auch volle Flexibilität, passt auch wieder zum Thema Agilität.
Stimmt, ja.
Wenn man dann noch verschiedene Farben für verschiedene Verantwortlichkeiten nimmt, für Abteilungen, die Aufgaben auch anders darstellt, umso übersichtlicher wird es natürlich, ne? Und am Ende hat man einen Prozess visualisiert, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Es gibt da auch auf jeden Fall professionelle Prozesskoffer. Ich glaube, da findet man auch bei der Google-Suche auch schon ganz gute Sachen.
Mhm.
Braucht es nicht unbedingt, aber ist halt von Anfang an noch ein bisschen mehr Struktur dann. Mein Tipp aber generell, was ich jetzt so ganz grob sagen würde, ist super wichtig, holt alle Beteiligten an den Tisch und nicht nur von Dingen ausgehen. Also so wird der Einkauf das schon machen. Jetzt ist heute keiner vom Einkauf da oder so sollte es laufen. Sondern lasst euch aufzeigen, wie es tatsächlich läuft. Und dafür braucht man dann auch die Personen, die im Prozess arbeiten. Dafür braucht man nicht die Führungskraft, die sagt, mein Mitarbeiter macht das so, sondern hey, lieber Mitarbeiter, wie machst du es denn tatsächlich?
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, ne? Dass vielleicht so ein Process-Mapping nicht unbedingt von den Führungskräften gemacht werden sollte, sondern wie du es gesagt hast, von den Mitarbeitern, die wirklich im Prozess arbeiten und nicht nur am Prozess, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch eine Art, den Entscheidungsprozess im Unternehmen generell auch zu beschleunigen, wenn man dieses Prozessmapping dann auch hat. Wenn Prozesse klar sind und unnötige Verschwendung auch irgendwann eliminiert sind, dadurch, dass man an dem Prozess weiterarbeiten möchte, dann verringert man natürlich die Bürokratie enorm. Mitarbeiter sind in der Lage, schneller ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und eine Basis dafür ist aber natürlich auch, dass die Mitarbeiter ihre Ziele kennen, ihren Verantwortungsbereich kennen. Denn nur wenn das bekannt ist, können auch die entsprechenden Entscheidungen in diese Richtung getroffen werden. Und ich glaube, man kann generell sagen, dass Mitarbeiter sich leichter tun, Entscheidungen zu treffen, wenn ihnen die Rolle, der Sinn dahinter und auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens bekannt sind und klar sind.
Auf jeden Fall, da bin ich voll dabei. Also nur diese klare Transparenz hilft den Mitarbeitern auch, sich da besser zurechtzufinden. Und das Process Mapping passt ja eigentlich auch ganz gut zum Podcast Game Changer, den wir gemacht haben. Da ging es ja speziell darum, ja, ich hatte jetzt bisher, als du es eben so beschrieben hast, immer Process Mapping irgendwie im Manufacturing-, Produktions- oder Dienstleistungskontext. Aber wenn wir es zusammen im Zusammenhang sehen mit unserem Game Changer, gibt es natürlich überall Prozesse, auch im HR. Und die Frage da war ja auch speziell, wie kann sich HR von Themen freischaufeln, die nicht unbedingt den Zielen des Unternehmens dienen, sondern die irgendwie ja links und rechts mitgemacht werden müssen. Aber liebe HRs, deswegen auch die Tipps heute sind für euch wieder super hilfreich.
Auf jeden Fall, ja.
Schaut euch mal eure Prozesse an. Passen diese, wo tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf, sowohl von Mitarbeitern in eurem Bereich als vielleicht auch von den Mitarbeitern generell im Unternehmen. Sind die Prozesse nachlesbar? Sind sie jedem bekannt? Weil ich glaube, hier ist wirklich so ein richtiger Ansatzpunkt zum Zeitsparen und vor allem zum Freimachen von Ressourcen, ne? Und was man auch noch sagen muss, es gibt natürlich den Mitarbeitern einfach einen super Überblick, wer an welcher Stelle was zu tun hat. Also bringt mich eigentlich zu einem weiteren Punkt, weil wenn man an Agile denkt, kommt einem ja ganz oft das Bild in den Kopf, dass die Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich arbeiten, dass sie sich selbst organisieren, absprechen etc. Und tatsächlich taucht bei mir im Kopf da manchmal auch die Frage auf, ob das nicht irgendwie im Widerspruch zur Führung steht, beziehungsweise braucht man überhaupt noch Führungskräfte, wenn man in so einem agilen Umfeld arbeitet?
Ja, auf den allerersten Blick könnte das natürlich sein, aber wenn man sich das ganz genauer anschaut, besteht da eigentlich gar kein Widerspruch. Sicherlich sollen die agilen Denkweisen, die man etabliert, die Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln, selbstständiger werden und auch lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, das Ganze dann auch befördern, dass man natürlich autarker auch wird. Aber die Führungskraft wird natürlich weiterhin benötigt, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, die Mitarbeiter benötigen, um sich zu entwickeln und zu entfalten. Und damit die Mitarbeiter sich dauerhaft entwickeln können, muss die Führungskraft im regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern stehen. Also Stichwort Feedback geben, aber auch Rahmenbedingungen finde ich auch wichtig, ne? Also auch darauf zu achten, mit welchen Fragen kommt denn der Mitarbeiter zu mir. Und ja, auch eine Aufgabe der Führungskraft natürlich auch einfach ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit mir als Führungskraft, aber auch in dem Team. Und das benötigt natürlich auch Zeit und entsteht nicht über Nacht. Weil man kann nicht davon ausgehen, ich will, dass mein Mitarbeiter selbstständiger arbeitet. Ich sage ihm das und ab morgen macht er das. Sondern das Ganze muss gefördert werden und das muss natürlich im Vertrauensverhältnis entstehen.
Ja, hast du da noch einen Tipp oder einen Hinweis, wie man das ganz gut reinbringen kann?
Also ich glaube, viel Kontakt mit dem Mitarbeiter ist wichtig. Auch sich die Zeit zu nehmen, umso wichtiger ist es natürlich auch, einfach mit dem Mitarbeiter regelmäßige Mitarbeitergespräche stattfinden zu lassen. Wir nennen das immer One-on-Ones. Da passiert einfach auch sehr viel auf der persönlichen Ebene. Durch diese Gespräche bekommen Mitarbeiter einerseits neue Impulse, man kann auch Feedback geben und gleichzeitig bekommt man aber auch als Führungskraft Einblicke in die Tätigkeiten, Probleme und auch die Persönlichkeit des Mitarbeiters. Und das ist dann eigentlich eine Win-Win-Situation. Und besonders wichtig ist, dass in dieser Art von Meetings die natürlich die Zielerreichung fokussiert wird. Ich als Führungskraft sollte darauf achten, dass insbesondere die Ziele im Fokus stehen, deren Erreichung nicht nach Plan verläuft, aber auch die Person im Blick haben.
Also Stichwort Performance Management. Ich glaube, dazu können wir auch nochmal einen eigenen Podcast machen, oder?
Ja, das stimmt. Das spielt auf jeden Fall da in dieses Mitarbeitergespräch enorm mit ein. Aber da geschieht auch ganz viel sozusagen als Beiwerk im Bereich Vertrauen und sich als Person auch besser kennenlernen.
Also auch zwischenmenschliche Ebene, die da viel in den Fokus gerückt wird. Ne?
Ja. Und ein weiteres Beispiel für einen Führungskräftestandard, den man natürlich dann auch einfach einführen kann, um sozusagen im Team dann auch den Switch zu erzeugen, sind natürlich Meetings im Team. Und dabei geht es darum, gemeinsame Projekte zu besprechen, sich abzustimmen und wichtige Informationen auszutauschen. Und das wird natürlich umso wichtiger, umso eigenständiger die Mitarbeiter arbeiten und ich als Führungskraft auch den Überblick brauche aus den Teammeetings, aber auch den Austausch unter den anderen zu fördern. Und da kann man wunderbar mit KPIs und Dashboards natürlich arbeiten, mit Ist- und Soll-Vergleichen, mit Abweichungen, über die man spricht. Und da zeigt sich dann auch wieder das Thema Agilität, denn ohne regelmäßige Überprüfung würde natürlich ein fehlender Fortschritt nicht auffallen. Das heißt, ich brauche das eigentlich in dem Kontext, dass ich in dem Austausch auch immer wieder weiß, worüber ich spreche und was sind die Dinge, an denen ich das erkennen kann.
Ja, finde ich einen super Punkt. Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass man ohne Standards auch gar keine Verbesserungen erzielen kann. Und ehrlich gesagt kam es mir einfach logisch vor, als ich dann drüber nachgedacht habe. Weil woher soll ich denn wissen, dass sich was verbessert hat, wenn ich vorher gar nicht weiß, von was ich irgendwie ausgehe, ne?
Ja.
Und ja, ich sag mal, gerade im Rahmen von Führung ist es natürlich für die Mitarbeiter auch super wichtig, sich weiterzuentwickeln durch den regelmäßigen Austausch, durch regelmäßiges Feedback, durch immer wiederkehrende Meetings im Team und durch die regelmäßige Überprüfung eben auch von den OKRs zum Beispiel, die da im Fokus stehen können. Und daher würde ich tatsächlich nach deinen Ausführungen auch zu dem Schluss kommen, dass Standards im Rahmen von Führungsthemen den agilen Führungsmethoden nicht entgegenstehen, sondern vielmehr unterstützen sogar, um ans Ziel zu gelangen.
Ja, auf jeden Fall.
Sowohl was die Kultur angeht, wir haben es ja schon die agile Kultur sozusagen genannt, als auch das Mindset der Mitarbeiter und auch die Entwicklung. Also irgendwie, ja, finde ich, wir haben ganz gut aufgezeigt, oder du mit deinen Beispielen vor allem, dass das alles auch ineinander fließt und nicht getrennt voneinander überhaupt zu betrachten wäre. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Was ich noch ergänzen möchte oder vielleicht sogar auch nochmal wiederholend unterstreichen möchte, ist, dass der Punkt, dass die Führungskräfte die Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit sich Mitarbeiter überhaupt entwickeln können. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass Führungskräfte Aufgaben an ihre Mitarbeiter verteilen und delegieren, die sie vorher so noch nie gelöst oder bearbeitet haben. Also ich beschreibe nicht den gesamten Weg, sondern der Mitarbeiter kann neue Erkenntnisse erwerben oder zum Beispiel durch einen internen Austausch mit erfahrenen Kollegen profitieren. Und da sind wir auch wieder bei dem Experimentieren. Es geht darum, Verantwortung zu übertragen. Ich sage dem Mitarbeiter nicht, die Aufgabe habe ich immer so und so gelöst und jetzt gebe ich sie dir, sondern ich delegiere wirklich das Arbeitsergebnis, das Arbeitsziel, was ich erwarte, und der Weg bleibt bei dem Mitarbeiter dann.
Ja, da fällt mir tatsächlich was ein. Da kann ich nur sagen, traut euch das zu machen, also als Führungskräfte. Seid mutig und traut euren Mitarbeitern zu, das zu machen. Ich hatte tatsächlich schon ein paar Mal den Fall, wo ich mit Führungskräften drüber gesprochen habe, warum sie auch den Weg zum Ziel schon mit vorgeben. Und da hat man wirklich gemerkt, dass sie den Mitarbeitern das gar nicht so richtig zugetraut haben, den eigenen Weg zu finden oder irgendwie der Meinung waren, sie wüssten es selbst auch besser. Also das ist natürlich schon, ich sag mal, was im Kopf, was sich da noch ändern muss und wo es einfach die Flexibilität geben muss. Ne?
Ja, ja, und eigentlich, wenn man es mal genauer betrachtet, ist auch ziemlich fahrlässig, dass ich als Führungskraft denke, dass mein Weg der richtige ist und der Mitarbeiter muss es genauso machen und ich ihm gar nicht das Experimentieren überhaupt zutraue, dass ich mich als allwissend darstelle.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da sind wir wieder Stichwort Mindset.
Ja. Außerdem ist es auch wichtig, dass Führungskräfte sich darauf konzentrieren, Teams zu schaffen, die, also nicht nur die Einzelpersonen, sondern Teams zu schaffen, die auch wirklich dieses Mindset haben. Also häufig findet man in Unternehmen sehr gute Einzelpersonen, die ihre Arbeit wirklich auf einem super Level machen. Man findet auch häufig noch einzelne Mitarbeitergruppen, die zusammenarbeiten und dabei am Ende vielleicht erfolgreich sind, aber der Fokus der Führungskraft sollte sein, sich ein Team zu schaffen um sich herum, was dann auch zusammen performt. Und dabei geht es insbesondere darum, wie die Teammitglieder sich untereinander gegenseitig verhalten. Also wenn wir uns das mal im Sport anschauen, das ist ja immer ein ganz gutes Beispiel, dass die Teams erfolgreich sind, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und verlieren tun hingegen die Teams, bei denen die individuellen Belange im Vordergrund stehen. Also da auch nochmal, das ist eure Aufgabe als Führungskraft, Teams zu schaffen, also Teams zu kreieren.
Ja, ich finde, da war eben schon so eine versteckte Botschaft von dir auch mit drin, mit dem Sportbeispiel, weil die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Also eine Idee könnte auch sein, dass ihr nicht nur Einzelziele für die Mitarbeiter ausgebt, sondern auch Teamziele, was die dann einfach noch mehr miteinander auch verbindet. Ne? Egal, ob jetzt im eigenen Team oder vielleicht auch abteilungsübergreifende Teams.
Ja, genau. Also dafür muss ich natürlich als Führungskraft auch einfach die Business-Prioritäten kennen. Ja, so banal das klingt, aber das Wissen ist aus meiner Sicht einfach essentiell für eine gesunde und agile Organisation. Denn Ziel der Agilität ist es, sich auf den Kunden einzustellen. Das heißt, alle Aktivitäten, die nicht dem Ziel dienen, den Kunden zum Beispiel glücklich zu machen oder andere strategische Ziele zu erreichen, sind quasi unnütz. Das passt zu diesem Game-Changer-Podcast.
Ja.
Und auch das ist die Aufgabe der Führungskraft, die Mitarbeiter, ich will nicht sagen, davon abzuhalten, aber zumindest aufmerksam zu machen und den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken, die auch wirklich in der Zielerreichung dienen.
Ja, ich glaube, wir sehen das sehr oft im Alltag, dass man auch schnell abgelenkt wird von den wichtigen Aufgaben und man sich dann noch anderen Dingen widmet und dann bleiben natürlich genau die auf der Strecke. Ne? Ich habe gestern so ein Zitat gehört, das passt da glaube ich ganz zu, dass man immer entscheiden muss, ob man die Zeit für Probleme von heute aufwendet und damit aber die Probleme von morgen erstmal ignoriert, obwohl die in Zukunft super wichtig sein könnten, dass man sich vorher damit beschäftigt hat. Ne?
Ja, das stimmt. Passt auch ein bisschen dazu, wir verlangen quasi, dass Mitarbeiter Entscheidungen treffen, aber wie sollen sie das, wenn die Unternehmensziele nicht klar sind?
Ja.
Dann wird jeder seine eigenen individuellen Entscheidungen treffen und das bringt uns als Unternehmen morgen nicht weiter. Also es wird weniger Fokus darauf gelegt, Entscheidungen im Team zu treffen, beziehungsweise sich mit den Kollegen abzustimmen, die auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Das passiert, wenn ich einfach nicht dieses Team geschaffen habe. Und was wir auch nicht vergessen sollten, ist, dass durch diesen regelmäßigen Austausch, den Teams benötigen, Mitarbeiter und auch die Führungskräfte jederzeit Feedback bekommen. Das heißt, auch die Führungskräfte, für die entsteht dadurch eine Entwicklungsmöglichkeit. Sie bekommen Impulse, Anregungen und können auch durch diese Selbstreflexion bei sich und im Team dann den Verbesserungsbedarf identifizieren. Also ihr könnt dann ein erstklassiges Team schaffen.
Genau. Ja, ich sag mal, wenn man solche Methoden und Programme implementiert, dann muss es ja auch von Anfang an eine nachvollziehbare Veränderung geben, die dadurch bewirkt wird. Also man sollte schon in der Lage sein, die Veränderungen irgendwie auch zu tracken. Das heißt zum einen, um natürlich so ein Investment in so ein Programm zu untermauern und zum anderen aber auch, um Änderungen in dem Programm vornehmen zu können, wenn irgendwas nicht in die gewünschte Richtung geht oder die eigentlichen Ziele verfehlt werden. Und eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, die wichtigsten Leistungsindikatoren auch zu verfolgen, die für die Agilität relevant sind. Also zum Beispiel sowas wie Markteinführungszeiten von Produkten oder die Kundenzufriedenheit, die du ja auch schon angesprochen hast, oder auch generell das Engagement der Mitarbeiter. Es ist einfach super wichtig, auch das Feedback von den Mitarbeitern aufzunehmen, von den Stakeholdern zu sammeln, um dann auch zu verstehen, wie wird eigentlich die Kultur wahrgenommen, wie werden die Veränderungen wahrgenommen, die wir jetzt hier gerade umsetzen im Unternehmen und wo gibt es eigentlich für uns noch Verbesserungsmöglichkeiten. Also eigentlich kann man sagen, der Weg zur Agilität ist schon von einer agilen Arbeitsweise geleitet, indem man schon auf dem Weg dahin all diese Prinzipien und Methoden ja auch anwendet und Schritt für Schritt sich damit dem Ziel auch nähert, ne?
Ja, und da kommt dann quasi HR auch wieder ins Boot. Aber kannst du noch mal genauer drauf eingehen mit den Entwicklungsprogrammen? Weil du hast am Anfang gesagt, Modelle, Programme. Was meinst du da genau?
Ja, wir haben ja ausgeführt, dass Entwicklungsprogramme geschaffen werden müssen oder auch Schulungsprogramme. Und ich glaube, wir haben hier sehr gut aufgezeigt, dass innerhalb dieser Programme auch vielfältige neue Denkweisen und neue Vorgehensweisen und Methoden implementiert werden und es die auch gibt. Und wir haben ja in unseren ersten beiden Podcasts auch viel darüber gesprochen, was eigentlich die Aufgabe von HR ist. Und hier würde ich eigentlich gerne nochmal betonen, dass es eine der Hauptaufgaben von HR ist, die Führungskräfte zu unterstützen. Und alles, was wir heute in unserem Podcast besprochen haben, sind ja genau die Herausforderungen, die die Führungskräfte haben. Und hier ist aus meiner Sicht HR einfach angehalten zu überlegen, wie können sie denn da aktiv unterstützen? Und diese Unterstützung könnte eben genau durch die Implementierung von solchen Methoden stattfinden. Und die Aufgabe ist gar nicht so einfach, wie man denkt, finde ich, sondern da muss sich HR ja wirklich auch eine eigene Strategie und einen guten Plan überlegen, wie man das eigentlich macht. Also genau genommen kann man ja sagen, dass sich die Kultur im Unternehmen ändern muss, wenn man von der traditionellen Weise der Führung hin zu einer agilen Führungskultur kommen muss. Und hier muss man sich wirklich Gedanken machen, wie schaffen wir das? Also was für ein Entwicklungsprogramm bieten wir konkret an? Was sind die konkreten Inhalte von so einem Programm? Wie sehen die einzelnen Trainings aus? Wer führt die Trainings durch? In welchem Abstand führen wir sie durch? Wie schaffen wir es, dass die gelernten Inhalte in den Alltag der Mitarbeiter auch integriert werden? Wie führen wir auch eine Überprüfung anschließend durch, dass die Methoden auch wirklich angewendet werden? Wie begleiten wir das Ganze im Rahmen der Kommunikation? Also du merkst schon, ich habe da ziemlich viele
Fragen.
Da steckt
viel Arbeit dahinter.
Genau. Und ich glaube, all diese Fragen muss man sich eben entsprechend stellen, wenn man so ein Programm aufsetzt. Und das ist aus meiner Sicht einfach Aufgabe von HR, wo sie wirklich aktiv dann auch unterstützen können. Und ich erinnere mich tatsächlich dabei auch an einen Fall aus der Praxis. Da war es so, dass ein neuer Mitarbeiter ins Team gekommen ist, beziehungsweise neu ins Unternehmen auch eingetreten ist. Und ja, gerade im Stichwort Kommunikation, die Führungskraft, die in diesem Team gearbeitet hat, ist häufig Fragen vorgegangen und hat quasi auf Fragen der Mitarbeiter meistens eine Gegenfrage gestellt oder nur Optionen aufgezeigt, sodass die Führungskraft damit erreichen wollte, dass der Mitarbeiter sich selbst auch Lösungen ausdenkt und ausprobiert. Und der neue Mitarbeiter ist mit dieser Vorgehensweise halt überhaupt nicht klargekommen. Ne? Das heißt, er kannte das nicht aus seinem vorherigen Arbeitsverhältnis, aus seiner vorherigen Praxis und war extrem verwirrt dadurch. Und er hat dann seinen Vorgesetzten auch darauf angesprochen und hat dann eben gefragt, was das eigentlich für eine Art von Führung ist, dass er keine Antworten bekommt, sondern nur Fragen oder Aufgaben. Und gemeinsam mit HR wurde dann eben mit dem Mitarbeiter nochmal besprochen und der Führungskraft, wie eigentlich der Führungskräftestil im Unternehmen stattfindet. Also was ist die Führungsphilosophie? Das wurde ihm nochmal erklärt. Und hat damit sozusagen dem Mitarbeiter nochmal so Licht ins Dunkle gebracht. Also das sind konkrete Fragen, die man sich natürlich stellen muss, wenn man in eine neue Kultur, in eine neue Führungsphilosophie reingeht. Wie teilen wir es auch unseren Mitarbeitern mit? Wie nehmen wir die mit auf der Reise? Also habt da nicht nur die Mitarbeiter im Blick oder die Führungskräfte im Blick, sondern auch die Mitarbeiter, die am Ende ja in genau diesem Alltag und in dieser Kultur auch leben. Ne?
Ja, und super interessant, nicht nur die, also das ist ja jetzt das klassische Beispiel, das ist ein neuer Mitarbeiter gewesen, wie du gesagt hast, der aus einer Art fremden Kultur kommt. Man hat vielleicht alle anderen schon mit auf die Reise genommen. Was tun wir denn als HR dafür, damit auch neue Mitarbeiter unsere Kultur und unsere Führung verstehen?
Ja, genau. Und in dem Fall haben wir es nicht gut gemacht, weil er es nicht verstanden hat. Aber dann
wir haben daraus gelernt.
Genau, dann haben wir daraus gelernt und ich glaube anschließend sogar ins Onboarding-Programm auch konkret mit reingenommen. Ne?
Ja.
Genau, also ja, aus meiner Sicht braucht man einfach für eine Änderung in der Kultur, in den Verhaltensweisen der Führungskräfte eine super Vorbereitung und auch einen super guten Plan. Man könnte auch sagen, fast ein klassisches Change Management, wie wir es am Anfang irgendwie schon mal gesagt haben, um wirklich da gezielt vorzugehen. Und ich glaube, so kann man sich halt wirklich auch Gedanken über die einzelnen Stakeholder machen, wie die Führungskräfte, wie die Mitarbeiter, wie die Kunden und dann sich auch immer eine individuelle Kommunikation überlegen, sodass es am Ende auch jeder versteht, was ist da eigentlich gerade los, warum wird so viel anders gemacht als vorher.
Ja, genau, bei so einer Kulturänderung auf jeden Fall sinnvoll.
Ja.
Stakeholder-Analyse vorab zu schalten.
Genau, das war unser Learning.
Ja, und wenn wir uns einmal die Welt ansehen, die Unternehmen und die Mitarbeiter anschauen, ist ja klar, alles ist in ständiger Bewegung, das haben wir schon gesagt, nichts bleibt stehen. Und ich denke, das zeigt nochmal, dass agile Leadership und agile Methoden nicht nur ein Trend sind, von dem wir jetzt ausgehen können. Klar gibt es da ein paar Methoden, die mehr gehypt werden, die auch in den Vordergrund gerückt werden, aber vielmehr fordern eigentlich die Rahmenbedingungen von Unternehmen aktiv eine Änderung und ein Umdenken. Also denken wir einfach an die neuen Generationen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt dann auch aktiv sind. Die haben andere Ansprüche an die Arbeitswelt als die vorherigen Generationen. Darauf müssen wir uns einstellen, wir als HRs. Also wir haben auch mit einer veränderten Marktlage zu tun. Und da sehen wir dran, dass Agilität nicht im IT-Bereich nur ansässig ist, nicht nur im Projektbereich, sondern alle Branchen, alle Abteilungen betrifft. Dass das agile Mindset da gefördert wird. Jetzt haben wir ja wirklich viel schon darüber gesprochen. Hast du irgendwelche abschließenden Gedanken zur Entwicklung agiler Führungskräfte und zur Schaffung einer Kultur der Agilität?
Ja, ich glaube, ziemlich viel haben wir schon beleuchtet, aber ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, sich daran zu erinnern, dass Agilität nicht nur eine Reihe von Fähigkeiten oder Praktiken ist, sondern wirklich eine Denkweise. Es geht wirklich darum, offen zu sein für Veränderungen, Unsicherheiten anzunehmen und bereit zu sein, kontinuierlich zu lernen und auch sich zu verbessern. Und ich denke, es ist einfach super wichtig zu erkennen, dass die Entwicklung agiler Führungskräfte und die Schaffung einer Kultur kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein fortlaufender Prozess. Also das ist nicht damit getan, dass man sich einmal was überlegt in einem Projekt, das an die Wand hängt und das erledigt ist, sondern es fordert einfach Engagement. Und ja, ich sag mal wirklich von allen in der Organisation. Deswegen ist gut, dass wir das eben auch nochmal beleuchtet haben. Von oben bis unten, unten nach oben, wirklich jeder sollte da auch gehört werden und beteiligt werden. Und ich denke, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, so eine Kultur und ein agiles Führungsverständnis können natürlich nur gelingen, wenn es auch vom obersten Management mitgetragen wird. Also es muss sich einfach wie ein roter Faden durch die Organisation ziehen. Und das Management hat hier einfach eine Vorbildwirkung, muss mitziehen. Und man hört das zwar so oft, aber es ist wirklich so wichtig, weil nur wenn man selber lebt, was man halt auch von seinem Führungsteam dann erwartet, dann kann es am Ende auch gelingen. Also das bringt nichts, so zu tun oder zu schauspielern, weil früher oder später wird man es merken und dann merkt man auch, dass die Umsetzung einfach nicht gelingt. Von daher würde ich sagen, ist das noch ein ganz wichtiger Punkt, dass es vom obersten Management mitgetragen wird, wirklich auf diese Art und Weise auch zu arbeiten zukünftig.
Ja.
Das ist mein Abschlusswort dazu.
Ja, sehr gut. Also passt auf jeden Fall zu dem, dass wir sagen, dass wir natürlich auch mehr auf Kultur heute oder über Kultur gesprochen haben, über die agile Kultur. Wie schaffen wir es als HR dabei zu unterstützen? Was sind Faktoren der agilen Kultur? Und ja, jetzt brauchen wir zu guter Letzt noch einen passenden Namen für die heutige Folge. Ich glaube, wir haben aufgezeigt, dass es nicht nur die reine Anwendung der Methoden ist. Also wir sind auch keine Methodengurus, wir sind keine Scrum Master, jetzt entlarven wir uns. Das heißt, wir konnten euch da jetzt nicht methodentechnisch gut versorgen, aber uns ging es um People and Culture und was könnt ihr für eure Menschen in eurer Organisation, in eure Kultur tun im Unternehmen, um euch damit auch mehr auseinanderzusetzen.
Hast du einen Vorschlag? Du klingst mir schon so.
Ja, deswegen, das ist jetzt quasi meine Einleitung dafür, deswegen würde ich Agile Mind ganz cool finden, um dieses Mindset also quasi nochmal in den Vordergrund zu rücken. Was sagst du?
Ich hatte erst das Thema Agile Leadership irgendwie im Kopf, weil wir das am Anfang auch so ein bisschen ja proklamiert haben, sozusagen als Werbung reingegeben haben.
Darf ich ein Veto einreichen?
Ja,
immer. Also ich finde Agile Leadership, also absolut, damit startet es. Ganz großer Punkt, aber ich glaube, Agile Mind ist noch ein bisschen mehr. Da gehört Agile Leadership drunter und wir sind ja auch, also wir sagen ja auch, es muss bei allen ankommen, ne? Wie du eben gesagt hast, der rote Faden durch die Organisation und das ist dann das Mindset meiner Meinung nach.
Ja.
Habe ich dich überstimmt?
Ja, du hast mich überstimmt. Ich habe tatsächlich kein Gegenargument. Im Gegenteil, in meinem Kopf geht es gerade sogar weiter, dass man sagen kann, hey, das Agile Mind ist ja sogar das, wo man auch im Auswahlprozess für zukünftige Führungskräfte und Mitarbeiter gezielt im Bewerbungsprozess schon gucken kann, passt derjenige dann zu uns oder nicht. Also von daher, ja, das Agile Mind ist eigentlich das, was sich wie ein roter Faden durchzieht.
Ja, sehr gut.
Ja, hast
das passt. Ja, aber jetzt hast du das auch nochmal betont. Also sehr cool, dass es ja in alle Prozesse dann einfließt, die ihr HRs dann auch mit begleitet. Also Agile Mind, achtet darauf.
Ja, genau. Ja, wenn ihr Bock habt, noch mehr Podcast-Folgen für HRs und Führungskräfte zu hören, dann bleibt weiterhin bei uns dran. Wir werden auch demnächst wieder spannende Folgen haben mit interessanten Gästen, wo wir weitere Impulse und Ideen mit euch teilen werden, damit ihr HR zum Superstar in eurem Unternehmen macht.
Schaut doch auch mal bei unserem Partner peopleandcultureshop.com vorbei. Die haben richtig coole Shirts im Angebot, also schaut rein, let's go shopping. Und ja, wir hoffen, ihr seid bei den kommenden Folgen natürlich auch wieder dabei, wenn wir tiefer in die Themen einsteigen. Macht's gut.
Ciao.